Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für heute steht im ersten Brief des Apostels Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Da schreibt Petrus: Macht darum Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben. Aber bei Gott ist er ausgesucht und wertvoll. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm, vermittelt durch Jesus Christus, Opfer darbringt. Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. In den Heiligen Schriften heißt es: Auf dem Zionsberg lege ich einen Stein, einen ausgesuchten, wertvollen Grundstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Wertvoll ist dieser Stein für euch, die auf Jesus Christus vertraut. Aber für die, die ihn ablehnen, gilt: Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. An ihm stoßen sich die Menschen. Er ist zum Felsblock geworden, an dem sie zu Fall kommen. An ihm stoßen sich alle, die dem Wort Gottes nicht gehorchen. Doch so hat es Gott für sie bestimmt. Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren. Verändere uns durch dein Wort, Herr Jesus, dass an uns sichtbar wird, was wir durch dich sind, dass vor allem du an uns sichtbar wirst. Amen. Im Jahr 1537 schreibt Martin Luther: Es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei. Da war ich mir heute nicht so sicher. Schätze mal, was passiert, was kriegst du als Antwort, wenn du 7-Jährige fragst: Kirche, was ist das? Was passiert, was kriegst du zur Antwort, wenn du 17-Jährige fragst, 27-Jährige, 37 und so weiter. Kirche, was ist? War mal spannend. Kirche ist zuerst einmal ein Gebäude, klassisch mit einem Turm, mit Glocken, Bankreihen, Altar, Orgel. Soweit ich sehe, habt ihr das alles. Passt also. Kirche, das ist eine Organisation, ein Verein, in Österreich eine Körperschaft öffentlichen Rechts, was auch immer das ist, ein Jurist kennt uns das sicher erklären. Kirche ist eine Gruppe von Menschen, die in letzter Zeit nicht unbedingt einen so total hundertprozentig guten Ruf hat. Kirche, das ist eine Veranstaltung. Wenn du sagst, ich gehe in die Kirche, meinst du nicht in erster Linie die Hütten da, sondern du meinst das, was jetzt gerade hier passiert. Kirche ist gar nicht so eindeutig, was das ist. 1537 war es noch. Es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei. Und zur Sicherheit, falls irgendwelche 6-Jährigen da sind, schreibt Luther dazu: nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Petrus sieht es ähnlich. Ihr seid, sagt er. Kirche, das sind Menschen. Menschen, die was gemeinsam haben. Kirche, das sind Menschen, die Jesus gemeinsam haben. Kirche, das seid ihr. Und ihr seid nicht irgendwer. Das ist das Erste, um das es geht. Wer wir sind. Das erwählte Volk, schreibt Petrus. Und der weiß, wovon er redet. Denn er ist Israelit. Er ist Jude. Als Petrus das schreibt, was wir gerade gelesen haben, das sind es ziemlich genau 1.500 Jahre her, dass Gott zu Israel gesagt hat, wenn ihr mir treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Damals zur Zeit von Mose. Das ist was, das ist einem Israeliten angeboren, das hat er mit der Muttermilch aufgesogen, damit ist er aufgewachsen, das ist in Fleisch und Blut übergegangen, gibt noch viele solche Ausdrücke, sucht einen aus. Das wissen die, wir sind das Volk Gottes. Wir sind das Volk, das Gott sich ausgesucht hat als sein persönliches Eigentum. Weiß jeder Israelit und jede Israelitin, eh klar. Und sie, er weiß noch ein zweites. Wir sind es nicht deswegen, weil wir es verdient hätten. Das hat Gott genauso deutlich gesagt. Eine Generation später sagt Mose, der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Gott hat sich Israel deswegen ausgesucht, weil er sich Israel ausgesucht hat. Punkt. Fertig. Weil es er so wollte. Sie sind sein Volk. Und dann schreibt Petrus, für euch, die ihr an Jesus glaubt, gilt das Gleiche. Völlig egal, ob du Israelit, Israelitin bist oder nicht. Völlig egal, wo du herkommst. Völlig egal, was du für Geschichte hinter dir hast. Du gehörst dazu. Wenn du an Jesus glaubst, gehörst du dazu, zum Volk Gottes, zum auserwählten Volk. Ihr seid nicht irgendwer. Sein Apostelkollege Paulus hat es mit einem Vergleich aus der Landwirtschaft beschrieben. Der schreibt an Nicht-Israeliten, nun sind einige Zweige an dem edlen Ölbaum ausgebrochen worden und unter die übrigen wurdet ihr als neue Zweige eingepfropft. Obwohl ihr von einem wilden Ölbaum stammt, habt ihr jetzt Anteil an den guten Säften des edlen Ölbaums. Israel ist immer noch das Volk Gottes. Daran hat sich nichts geändert. Aber ihr, nicht der Israeliten, die an Jesus glaubt, ihr gehört jetzt mit dazu. Ihr seid nicht irgendwer, ihr seid das auserwählte Volk. Ihr seid, und dann schreibt Petrus weiter, ihr seid das Haus des Königs, die Priesterschaft ist ein und dieselbe Sache. Priester, in der Antike wusste jeder, was ein Priester ist, gab es bei allen Völkern. Priester, das sind Menschen, die die Verbindung zwischen Gott und den Menschen herstellen. Beziehungsweise bei den Heiden dann natürlich zwischen den Göttern und den Menschen. Priester, das sind diese Vermittler. So wie ein König einen Hofstaat hat, das ist mit dem Haus des Königs gemeint. Menschen, die in seinem Auftrag dem Volk ausrichten, was der König so sagt, so beauftragt Gott Menschen, dass sie die Verbindung herstellen und halten zwischen ihm und der Menschheit. Damals, zur Mosezeit, hat er seinem Volk Israel gesagt, ihr sollt ein Volk von Priestern sein. Dazu hat er sich dieses Israel ausgesucht. Dass die Menschheit, dass die Welt an diesem Volk, durch dieses Volk, ihm begegnet, ihn kennenlernt, sieht und erlebt, wie er ist. Ihr seid dieses Volk, sagt Petrus, zu allen, die an Jesus glauben. Also zu euch, wenn ihr denn an Jesus glaubt. Ihr seid dieses Volk. Ihr seid der Hofstaat Gottes. Ihr seid seine Priester. und Priesterinnen, eh klar. Und nur damit es ganz klar ist, für euch gilt dasselbe wie für Israel: Ihr seid es nicht, weil ihr so toll seid. Ihr seid es nicht, weil ihr so fromm seid. Und ihr seid es auch nicht, weil ihr so evangelisch seid. Sondern ihr seid deswegen Gottes Volk, ihr seid deswegen sein Hofstaat, ihr seid deswegen seine Priesterschaft, weil Gott es beschlossen hat. Ihr seid es deswegen, weil Gott die, die an Jesus glauben, die Jesus annehmen als den, der er ist, ihren Herrn, weil Gott diese Menschen zu seinen Kindern macht. Das ist es, was ihr seid. Das auserwählte Volk Gottes. Sein königlicher Hofstaat. Die Priesterinnen und Priester, durch die Gott sich der Welt bekannt machen will. Und das ist es, wozu wir da sind. Es ist ja so, wird euch auch schon aufgefallen sein, Gott hat in dieser Welt einen schlechten Ruf. Schon mal beobachtet? In erster Linie deswegen, weil sie ihn nicht kennt, die Welt. Viele Menschen meinen, eigentlich müsste die Welt, sollte die Welt anders ausschauen, als sie es tut. Die meisten von euch meinen das vermutlich auch. Ich meine das auch. Es ging halt viel besser. Und viele Menschen ziehen daraus den Schluss, wenn diese Welt nicht so ausschaut, nicht so läuft, wie sie soll, dann ist Gott entweder nicht da oder er schert sich nicht drum. Gott hat einen schlechten Ruf. Gut, wir wissen das besser. Wir wissen, Gott hat buchstäblich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit er in dieser Welt rettet, was noch irgendwie zu retten ist. Aber dass du das weißt, musst du kennen. Und schaut, dazu gibt es dieses Volk Gottes. Dazu gibt es seinen Hofstaat. Dazu gibt es seine Priesterinnen und Priester. Also euch. Menschen, die ihn kennen. Menschen, die ihn erlebt haben und die mit ihm leben. Menschen, denen man ihn ansieht und ihn anmerkt. Die Welt um uns hat ihre Vorstellungen von Gott. Und Gott ist ganz anders. Das sollen wir uns anmerken. Die Götter der Antike haben von den Menschen Opfer verlangt. Das war damals in der Antike bei den Griechen, bei den Römern, bei den Ägyptern und so weiter ein Tauschhandel. So nach dem Motto, ich opfer dir ein paar Schafe und du sorgst dafür, dass ich dann Erfolg habe beim nächsten Geschäft oder beim nächsten Kriegszug. Gut, beim Kriegszug waren wahrscheinlich Stiere fällig, Schafe ist ein wenig wenig. So war das bei den Heiden. Tauschhandel, Deal. Israel hat seinem Gott auch Opfer gebracht. Aber das waren keine Bestechungen. Mit Gott kannst du keine Deals machen, das wusste Israel. Israels Opfer waren entweder Opfer aus Dank, mir ist etwas Gutes passiert. Und ich sage Danke dafür. Oder es waren Sündopfer. Ich bin schuldig geworden, ich habe mein Leben verwirkt. Und Gott ist so gnädig, dass er stellvertretend statt mir ein Opfertier annimmt. Gott ist gut zu uns, darum opfern wir. Das waren die Opfer Israels. Das waren die Opfer, die die Priester Israels gebracht haben. Ganz anders. Gott ist gut zu uns. Das eine letzte ultimative Sündopfer hat er gebracht. Am Kreuz auf Golgatha. Uns bleiben die Dankopfer. Opfer, schreibt Petrus, Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. Dein Leben gehört ihm. Er hat seinen Sohn für dich gegeben, jetzt gibst du dich ganz für ihn. Das meint Petrus. Du bist ihm so dankbar, dass dein Leben von jetzt an nur noch den einen Zweck hat, dass du ihm Ehre machst, dass du ihm Freude machst. Ganz wichtig, das musst nicht. Er hat dich schon als sein Kind angenommen, wenn du an Jesus glaubst. Punkt, fertig. Du musst nicht dein Leben ihm als Opfer bringen. Aber vielleicht willst du es aus Dankbarkeit, aus Liebe, Was glaubst du? Was für eine Vorstellung die Welt von Gott bekommt, wenn sie solche Menschen erlebt. Wenn sie Menschen erlebt, die ihm ihr ganzes Leben schenken, ihr ganzes Leben auf ihn ausrichten, nicht was du musst, sondern was du lieb hast. Und weil du außerdem weißt, dein Leben, so wie Gott sie das von mir erwartet, ist sowieso das Beste, was mir passieren kann. Weil er dich lieb hat. Was muss es für ein Gott sein, dass ganz normale Menschen aus Liebe zu ihm ihr Leben auf den Kopf stellen und völlig anders werden, als diese Welt es verlangt? Dazu sind wir da, als Kirche. Dass Menschen an uns unseren Gott erkennen und kennenlernen. Bleibt nur noch eine letzte Frage, wie das geht. Wie machen wir das? Und da wird Petrus praktisch, unangenehm praktisch, aber was so ist, Petrus war ein Mann aus der Praxis. Petrus war kein Gelehrter und Denker, Petrus war kein Träumer und Künstler, Petrus war Fischer, bodenständig, pragmatisch. Und wenn es darum geht, dass wir das auserwählte Volk sind, Kirche, Priesterinnen und Priester, durch die Gott sich der Welt erfahrbar machen will, sagt Petrus, ganz praktisch, drei Schritte. Schritt 1, haut den Mist raus. Macht darum Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen, sagt Petrus. In deinem Leben ist nur eine Menge an Dingen, die Gott nicht gefallen. Das behaupte ich jetzt einfach, ich schließe jetzt von mir auf euch. In deinem Leben sind eine Menge Dinge, die Gott nicht gefallen. Lass die sein. So einfach ist es. Hört auf zu lügen, sagt Petrus. Hört auf, anderen und einander was vorzumachen. Du musst nicht neidisch auf die anderen hinschielen und macht nicht die anderen runter, bloß damit sie dann besser dasteht. So einfach und so grundlegend. Petrus ist ein Mann aus der Praxis. Gebüte, Petrus. Wir waren gerade noch beim auserwählten Volk Gottes, bei den Priestern und Priesterinnen, eh klar? Durch die Gott sich der Welt offenbaren will. Wir haben gerade unseren Blick über Jahrhunderte und Jahrtausende schweifen lassen. Da muss jetzt was, bitte was Tiefsinniges und Hochgeistiges und schwer Theologisches und mega Geistliches kommen. Du kannst uns doch nicht so brutal in die Niederungen der Praxis zerren. Doch Petrus kann. Petrus ist ein Mann aus der Praxis. Und der sagt ganz praktisch, wenn du Gott in dieser Welt widerspiegeln willst, dann ist es äußerst nützlich, wenn der Spiegel nicht allzu dreckig ist. Es sagt eh keiner was von vollkommen sauber. Das wirst du in dieser Welt nie werden. Aber so die ärgsten Dreckflecken, es reichen für den Anfang die, die dir eh schon selber an dir auffallen. Wenn die mal weg sind, dann sieht die Welt schon mal viel klarer, wenn sie nicht als den Spiegel Gottes schaut. Schau, sagt Petrus, ich war es damals, der Jesus als den Messias erkannt hat. Ich habe den verklärten Jesus auf dem Berg erlebt. Ich bin dem Auferstandenen begegnet, wieder und wieder. Und trotzdem habe ich mich mit meinem Dickschädel und mit meiner Engstirnigkeit auseinandersetzen müssen und mit dem ganzen Klumpert fertig werden müssen. Also als erstes ganz praktisch, haut den Mist raus. Zweiter Schritt, füll den Platz mit Guten. Sehr logisch, wenn du den Mist aus deinem Leben rauswirfst, wird Raum frei. Da kehrt was anderes hin. Wie die neugeborenen Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, schreibt Petrus. Wie wär's? Mal ganz einfach, ganz praktisch. Wie wär's, wenn du deinen Tag damit anfängst, dass du in die Bibel schaust? Da kriegt der Tag gleich eine ganz andere Richtung. Und ich meine, nicht reinschauen, ob das Lesezeichen beim Konfirmationsspruch eh noch drin ist. Ich meine schon richtig lesen. Ich meine nicht die Losungen. Ich meine, ich weiß, es gibt Tage, die sind hektisch, da geht sie nicht mehr aus, es ist in der Früh vor dem Frühstück schon ein Blick in die Losungen. Aber so viele Tage sind gar nicht so hektisch. Außer du machst die Hektik selber. Ein schlauer Mensch hat einmal gesagt, Losungen, das ist so etwas wie geistliches Fastfood. Ist in Ordnung, wenn es einmal schnell gehen muss. Schmeckt ja ganz brauchbar. Manchmal, also mir schon. Aber wenn du dich Tag aus, Tag ein beim Mäcki ernährst, gesund ist anders. Ich meine schon richtig lesen. Ein Buch nach dem anderen. Du kannst ja eh unter 66 was aussuchen. Jeden Tag ein Abschnitt. Die Abschnitte, die du schon 100-mal gelesen hast, glaub mir, Gott kann dir sogar durch Stellen, die du auswendig kannst, noch was Neues sagen. Und die Stellen, wo du sagst, was, das steht auch in der Bibel. Es gibt solche Stellen. Wann hast du das letzte Mal der stille Zeit über den Propheten Zephania gemacht? Dachte ich mir's doch. Mist raus, Gutes rein. Dritter Schritt, Augen nach vorne. Komm zu ihm, sagt Petrus, zu Jesus. Wenn du schon auf Jesus schaust, dann geh auch auf ihn zu. Wenn du schon zu Jesus hin unterwegs bist, dann schau auch auf ihn. Ich weiß nicht, wer den Satz kennt, schau, wo du hinsteigst. Ich weiß nicht, wie oft mir das meine Mutter gesagt hat. Ich schätze mir grob, die Zahl ist mindestens vierstellig. Deswegen ist mir auch so hängen geblieben. Ich war eins von diesen Kindern, die mit dem Kopf, mit den Augen immer irgendwo waren. Man wirklich genutzt hat das eh bis heute nur teilweise. Aber wenn du ständig irgendwo anders hinschaust, als du hingehst, oder wenn du ständig irgendwo anders hingehst, als du hinschaust, wirst du da stessen. Versprochen. Und wenn dein Leben schon auf Jesus ausgerichtet ist, dann geh bitte auch dorthin, wo er ist. Und dann mach das, was zu ihm passt. Sonst wirst du da stessen. Versprochen. So einfach ist es. Mist raus, Gutes rein, Augen und Schritte nach vorne, auf Jesus zu. So einfach und so praktisch. Und so wirst der Mensch, dem man sein Jesus anmerkt. Und nochmal, ganz wichtig, nicht, weil du musst. Du musst gar nichts. Nicht, damit du Kind Gottes wirst, damit du dazugehörst. Das ist längst geklärt. Jesus hat dich längst zum Kind Gottes gemacht, wenn du an ihn glaubst. Fertig. Mehr ist nicht notwendig. Aber stell dir mal Folgendes vor. Wenn du schon ein Kind Gottes bist, gibt es was Größeres, als dass man dich anschaut und sagt, mein ganz der Papa? Das war's doch. Kirche ist großartig. Es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei. Das auserwählte Volk Gottes, sein Hofstaat. Die Priester, die ihn in der Welt bekannt machen. Kirche ist dann Kirche, wenn Jesus im Mittelpunkt steht, wenn es um ihn geht. Wenn es weder um dich geht, noch um mich, noch um uns, sondern um ihn. Jeden und jeder Einzelnen und uns gemeinsam. Und dann wird man uns ihn auch anmerken. Amen.